Also, herzlich willkommen zur nächsten Vorlesung in Grundlagen, Algorithmen und Datenstrukturen. Wir haben uns in der letzten Vorlesung angeschaut, welche Effizienzmaße wir betrachten wollen und auch das Maschinenmodell und so weiter. Und wir wollen uns jetzt nochmal, nachdem wir schon ganz kurz einen Blick darauf geworfen haben, wie wir eigentlich Laufzeit analysieren wollen, jetzt nochmal einen kurzen Abstecher in die durchschnittliche Laufzeit machen, beziehungsweise zur erwarteten Laufzeit, und wollen uns dann im weiteren Verlauf der Vorlesung mit Repräsentationen für Sequenzen von Daten interessieren. Das ist etwas, was Sie teilweise schon in Info 1 gemacht haben, und deswegen werden wir das auch nur relativ knapp als Wiederholung behandeln. Aber wie gesagt, zunächst erstmal kommen wir zur durchschnittlichen Laufzeit. Also auf Englisch bezeichnet man das Ganze dann als Average Case Analysis oder Average Case Complexity. Und für uns ist natürlich in den meisten Fällen erstmal interessant, was passiert, wenn alle Instanzen innerhalb einer Gruppe gleich wahrscheinlich sind. Das ist also dann die sogenannte uniforme Verteilung. Wir gehen jetzt natürlich auch wieder davon aus, dass wir hier eine endliche Menge haben, die wir betrachten, also diese Instanzenmenge, die diesem Größenparameter n zugeordnet ist. Die soll also endlich sein, damit wir hier damit überhaupt rechnen können. Und für uns wäre in dem Fall dann interessant, also die Summe über alle Laufzeiten für jede solche Instanz i aus der Instanzenmenge, groß i mit Index n, und das teilen wir dann einfach durch die Gesamtzahl der Instanzen und bekommen damit die durchschnittliche Laufzeit. Soweit ist das klar. In der Praxis ist das natürlich manchmal so, dass nicht alle Instanzen gleich wahrscheinlich sind. In der Regel ist das sogar häufiger der Fall als umgekehrt, dass die Instanzen unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten haben, und in diesem Fall würden wir also eigentlich gerne nicht nur die jeweiligen Laufzeiten hier aufsummieren für die einzelnen Instanzen, sondern wir würden die dann gewichten mit der jeweiligen Auftretenswahrscheinlichkeit für diese Instanz klein i. Ja. Das Problem dabei ist, wenn es praktisch sinnvoll sein soll, dann ist das in vielen Problemen wahnsinnig schwer zu berechnen. Und deswegen muss man sich auf die eine oder andere Weise behelfen, indem man da mit Näherungen oder Schranken arbeitet. Wir wollen uns jetzt ganz konkret ein Beispiel anschauen, was man normalerweise, wenn man den Rechner benutzt, nicht unbedingt so detailliert analysieren würde, weil das Dinge sind, die der Rechner eigentlich automatisch in seinen Registern tut, und dafür gibt es einzelne Befehle. Aber wir wollen jetzt mal so tun, als hätten wir in einem Array groß A eine Binärzahl gespeichert, die also in den jeweiligen Zellen von A0 bis AN-1 einfach aus Nullen und Einsen besteht. Und die Aufgabe dieser primitiven Prozedur Inkrement soll also einfach sein, die Binärzahl, die da drin steht, um 1 zu erhöhen, also sprich zu inkrementieren. So, wir gehen jetzt davon noch aus, mal abgesehen von diesen Ziffern der Länge, also wir haben n Ziffern und die stehen in den Array-Positionen von 0 bis n-1. Wir wollen zusätzlich mal noch davon ausgehen, weil es ja passieren kann, dass unsere Zahl hinterher eine Stelle mehr hat, dass wir noch vorne weg oder hinten dran, je nachdem wie man das sehen will, eine 0 stehen haben. So, der Algorithmus, der ist natürlich relativ einfach, wenn man sich überlegt, was man tun muss, um eine Zahl um 1 zu inkrementieren. Naja, das ist dasselbe, als würde ich einfach nur 1 addieren. Und dazu würde ich also die beiden Binärzahlen untereinander schreiben. Also die eine Binärzahl ist dann zwangsläufig nur eben eine Stelle mit der 1 ganz hinten. Und würde also sozusagen eigentlich nichts weiter zu tun haben, außer die einzelnen Indexstellen von der Zahl, die ich inkrementieren will, zu beobachten und diese diese Stelle, das gibt mir immer diese Laufvariable i hier an, die ich also in jedem Schleifendurchlauf um 1 erhöhe. Und immer dann, wenn ich eine 1 vorfinde, dann muss ich aus der 1 eine 0 machen. Und immer dann, wenn ich eine 0 vorfinde, dann muss ich aus der 0 eine 1 machen. Der einzige Unterschied ist nur, wenn ich eine 1 vorfinde, also solange diese Schleifenbedingung erfüllt ist, mache ich nicht nur eine 0 aus der Ziffer, sondern ich muss auch noch weitermachen. Ja, das ist klar, weil ich dann einen Übertrag erzeugt habe. Und sobald ich irgendwann mal eine 0 sehe, dann mache ich aus der 0 eine 1. Das ist das, was hier ganz zum Schluss passiert. Und dann bin ich fertig. So, relativ einfacher Algorithmus. 5 Zeilen. Die Frage ist, wenn wir das jetzt so hinschreiben würden, was wäre denn die durchschnittliche Laufzeit für eine Binärzahl, die aus n Bits besteht? Naja, nun könnte man darüber Mutmaßungen anstellen. Ich weiß nicht, wer ist dafür, dass das Linearzeit lange dauert? Also irgendwas von in der Größenordnung Theta von n. Mal Hand hoch. Wer ist dafür, dass das Theta von n lange dauert im Durchschnitt? Okay, das sind ein paar. Wer ist dafür, dass das Theta von n Quadrat dauert? Ja, wenige. Wer ist dafür, dass das Theta von Wurzel n lange dauert? Wer ist dafür, dass das Theta von Log n lange dauert? Ja, gibt's auch. Wer ist dafür, dass das eine Konstante ist, Theta von 1? Ich sehe keinen. Irgendwie haben die meisten keine Meinung. Gibt's andere Vorschläge? Okay. Okay. Dann schauen wir uns das mal an. Also, wir gehen einfach erstmal davon aus, dass wir wieder unsere Instanzenmenge gruppieren, also nach der Größe der Eingabe natürlich. Also, wenn wir hier n Bits haben, dann ist also in unsere Menge der Eingabeinstanzen. Naja, und sollte jetzt klar sein, wie viele verschiedene Binärzahlen mit n Bits es gibt. Und da habe ich also für jede Stelle habe ich 2 Möglichkeiten, also habe ich 2 hoch n Zahlen, die ich damit darstellen kann. Und was uns jetzt zunächst mal auffällt bei der Analyse ist, dass bei der Hälfte der Zahlen ganz hinten eine 0 steht. Also die niedrigstwertigste Ziffer ist bei der Hälfte der Zahlen hinten eine 0. Und für die Hälfte der Zahlen brauchen wir also nur diese 0 zu einer 1 zu machen und schon haben wir die Zahl um 1 inkrementiert und dann ist der Algorithmus nach einem Schritt fertig. Ja, also für 1/2 Kardinalität von dieser Instanzenmenge haben wir x0 gleich 0 und damit nur einen Schleifendurchlauf und dann ist der Algorithmus fertig. So, was ist mit der anderen Hälfte der Zahlen? Die andere Hälfte der Zahlen hat also hier hinten eine 1 stehen, also x0 gleich 1. Und von dieser anderen Hälfte gilt natürlich wieder für die Hälfte, dass an der zweitletzten Stelle eine 0 steht. Ja, das gilt also insgesamt für 1/4 der Zahlen, ja, die Hälfte von der Hälfte. Und in diesem Fall für 1/4 der Zahlen bräuchten wir also 2 Schleifendurchläufe. Jetzt können wir das Spiel beliebig oft wiederholen und sagen immer von dem, was da übrig bleibt, die Hälfte der Zahlen hat an der nächsten Stelle eine 0 und dann bräuchten wir halt immer einen Schleifendurchlauf mehr. Wenn wir es allgemein ausdrücken wollen, könnten wir also sagen, für den 1/2 hoch Karten Anteil der Zahlen haben wir erstmal hier hinten k-1 Einsen und dann davor eine 0 und bräuchten demzufolge k Schleifendurchläufe. Und die Frage ist jetzt, wenn wir das alles, wenn wir davon den Durchschnitt bilden wollen, also wir fragen uns ja immer, wie viele Schleifendurchläufe müssen wir machen, dann ist die Frage, was da rauskommt. Naja, und dann schreiben wir das einfach mal ganz formal hin. Also, wir haben gesagt, unsere durchschnittliche Laufzeit ist definiert als die Summe aller Laufzeiten von den einzelnen Instanzen geteilt durch die Gesamtanzahl der Instanzen. So, die Laufzeiten der Instanzen haben wir jetzt nochmal weiter gruppiert, indem wir sagen, okay, der 1 durch 2 hoch Karte Anteil dieser ganzen Kardinalität der Instanzenmenge hat dann jeweils k Schleifendurchläufe. Und wir sehen schon, dass wir an dieser Stelle jetzt hier also kürzen können. Also hier steht einmal außerhalb von dem Summenzeichen der Faktor 1 durch Kardinalität von In. Und hier drin ist einmal die Kardinalität von In, das kürzt sich raus. Und was übrig bleibt, ist also dieser Term Summe von k gleich 1 bis n von k durch 2 hoch k. Das sieht jetzt so ähnlich aus wie eine geometrische Reihe. Und die Frage ist, was kommt da raus? Ja. Und unsere Behauptung ist, da kommt etwas raus, was eine Konstante ist. Wir wollen also zeigen, dass die durchschnittliche Laufzeit, die wir brauchen bei diesem Algorithmus, um eine Zahl mit n Bits zu inkrementieren, dass diese Laufzeit, also oder die Laufzeitschranke, eine Konstante ist. Und damit eigentlich die Laufzeitschranke gar nicht von n abhängt. Also nicht mit n wächst. Wohlgemerkt für die durchschnittliche Laufzeit, nicht für den Worst Case. So, wie beweist man das? Ja, ganz konkret wollen wir zeigen, dass also unsere Schranke hier 2 ist. Und wir geben es für unseren Beweis, der mit Induktion geführt werden soll, ein kleines bisschen genauer an. Wir wollen also zeigen, dass diese Summe, die wir betrachten wollen, die unsere durchschnittliche Laufzeit angibt, beschränkt ist durch 2 minus eine positive Zahl. Ja, also in Wirklichkeit sogar noch kleiner als 2. Und diese Zahl ist hier also n plus 2 durch 2 hoch n. Ja, jetzt habe ich schon gesagt, wir wollen das also mit Induktion beweisen. Induktionsanfang machen wir einfach für die kleinste Zahl, die wir uns da vorstellen können. Also die 1-Bit-Zahl n gleich 1. Und wir stellen also fest, was passiert, wenn wir n gleich 1 einsetzen. Dann bekommen wir also Summe von k gleich 1 bis 1 von k durch 2 hoch k ist also nur einfach 1 durch 2 hoch 1. Das ist also 1/2 auf der linken Seite. Was kriegen wir auf der rechten Seite? 2 minus 1 plus 2 ist 3 geteilt durch 2 hoch 1. Das heißt, dieser Teil hier drüben ist also 3/2. Und wenn wir das von 2 abziehen, da kommt auch 1/2 raus. Ist also gleich. Also gilt auch das kleine Gleichzeichen. Das ist also in Ordnung für den Induktionsanfang. Dann, ja, Induktionsvoraussetzungen. Sie wissen hoffentlich alle, wie das Induktionsprinzip funktioniert. Also ich zeige etwas für einen Anfangswert und dann zeige ich das aus der Gültigkeit für einen vorherigen Wert, das Ganze für den nächsten Wert auch gilt. Okay, also für uns wollen wir hier annehmen, dass diese Aussage also für n gilt, genauso oben, wie es in dem Lemma steht. Und jetzt müssen wir also zeigen, was passiert, wenn wir hier an dieser Stelle n plus 1 einsetzen. Und entsprechend an den anderen Stellen auch. Also hier und da unten natürlich auch. Okay. Wie sieht es aus? Zunächst mal fangen wir an und nehmen unsere Summe, die also in diesem Fall jetzt hier wirklich bis n plus 1 aufsummiert wird, auseinander. Wir wollen hier die Induktionsvoraussetzung anwenden. Das heißt, wir nehmen die Summe auseinander in die ersten n-Terme. Da steht also jetzt nur noch n. Und den entsprechenden letzten Term, den schreiben wir separat. Also für k gleich n plus 1 bekommen wir diesen zusätzlichen Term hier. Und ja, der Vorteil davon ist, und das Ziel war natürlich, auf diesen geklammerten Ausdruck hier die Induktionsvoraussetzung anzuwenden. Das heißt, für diesen ersten Term hier können wir jetzt natürlich die Annahme von unserer Induktion einsetzen. Und der zweite Term, der bleibt einfach stehen. Und was wir jetzt noch machen müssen, ist einfach die beiden Nenner gleich zu machen. Das heißt, wir bringen das Ganze auf denselben Nenner, indem wir hier mit 2 erweitern. Das heißt, wir haben hier einen zusätzlichen Faktor 2 und dafür haben wir hier unten im Nenner noch 1 plus 1. Dann können wir die beiden Brüche addieren. Das heißt, wir haben 2n plus 2 mal 2, das ist also 2n plus 4. Und dann entsprechend, weil hier vorne ja ein Minuszeichen davor steht, bekommen wir hinten entsprechend minus n minus 1. Und wenn wir das Ganze dann addieren, 2n minus n ergibt also dieses n, 4 minus 1 bekommen wir diese 3. Und dann schreiben wir das noch in einer geeigneten Form, nämlich indem wir dieses n plus 1 hier separieren, und dann ist das genau die Form, die wir brauchen, um praktisch unsere Aussage für n plus 1 zu beweisen. Ja, also das Ganze, was hier unten steht, das hat also dieselbe Form wie das, was vorher da stand, nur eben halt, dass es da mit n plus 1 dann gerechnet wurde. Okay. So viel zur durchschnittlichen Laufzeit. Also wir haben jetzt schon gesehen, dass es nicht unbedingt, also das war natürlich ein relativ triviales Beispiel, ja, das hätte man sich auch so überlegen können, aber es gibt natürlich relativ einfach zu beschreibende Operationen oder Prozeduren, die trotz ihrer einfachen Beschreibung dann eine relativ komplizierte Analyse haben, und das war jetzt einfach mal nur ein simples Beispiel. Okay, dann wollen wir mal übergehen von der durchschnittlichen Laufzeit zur erwarteten Laufzeit, und das ist jetzt der Punkt, wo wir etwas vorgreifen in dem, was Sie eigentlich im Studium lernen, nämlich die meisten von Ihnen werden wahrscheinlich irgendwann mal die Vorlesung diskrete Wahrscheinlichkeitstheorie hören oder etwas Ähnliches. Wir brauchen davon ein paar Grundlagen, und die werden wir jetzt einführen, also zumindest zum Teil. Das wichtigste Konzept, was man in der diskreten Wahrscheinlichkeitstheorie hat, ist das der sogenannten Zufallsvariable. Und Zufallsvariable bezieht sich bei uns in unserem Kontext hier immer auf numerische Zufallsvariable. Ja, also man könnte sich auch andere Zufallsvariablen vorstellen, die keine Zahlen als Werte haben, aber das macht für uns hier in dem Kontext keinen Sinn. So, deswegen ist das also für uns immer eine Abbildung. Eine Abbildung, nennen wir sie mal x, die die sogenannte Ergebnismenge des Zufallsexperiments auf irgendwelche reellen Zahlen abbildet. Ja, manchmal sind das auch natürliche Zahlen, aber im Allgemeinen sind es erstmal reelle Zahlen. Und dieses Omega, was wir hier sehen, das ist also eigentlich das, was bei unserem Zufallsexperiment sozusagen herauskommen kann. Also wenn wir würfeln, dann kann eine der Zahlen 1 bis 6 rauskommen, und unsere Zufallsvariable, die würde den einzelnen Würfelergebnissen noch eine ganz bestimmte reelle Zahl zuordnen. Das ist das, was man in der Regel jetzt zum Beispiel beim Glücksspiel vielleicht mit dem Gewinn oder dem Verlust bei einem bestimmten eingetretenen Ereignis verbinden würde. Wir interessieren uns hier nicht für ganz allgemeine Zufallsvariablen, sondern wir interessieren uns für Zufallsvariablen, bei denen die Ergebnismenge entweder endlich ist oder abzählbar unendlich. Und solche Zufallsvariablen, die nennt man diskret. Das hat also nichts mit Diskretion zu tun, sondern das heißt einfach nur, dass wir hier zum Beispiel nicht so etwas bekommen können wie eine Zufallsvariable, die alle Werte im reellen Bereich zwischen 0 und 1 annehmen kann oder sowas. Beispiele dafür wären eben halt, wie gesagt, entweder endliche Mengen oder solche Sachen wie die Menge der natürlichen Zahlen oder alles, was man eben so als abzählbar unendliche Mengen darstellen kann. Wir interessieren uns jetzt natürlich für den Wertebereich dieser Zufallsvariablen, und diesen Wertebereich, den bezeichnen wir dann also mit W von x, wenn x die Zufallsvariable ist, und die Definition sagt hier also, okay, das ist sozusagen die Ergebnismenge abgebildet. Ja, also ich nehme die Ergebnismenge meines Zufallsexperiments, Groß Omega, wende darauf auf jedes einzelne Element diese Funktion groß x an und schaue, was kann dabei rauskommen. Das sind dann Zahlen. Und diese Zahlen, die da rauskommen, das ist der Wertebereich dieser diskreten Zufallsvariable groß x. Und das steht hier hinten auch nochmal, also das ist die Menge aller reellen Zahlen klein x, sodass es ein Ergebnis in unserem Zufallsexperiment gibt, wo diesem Ergebnis klein Omega aus der Ergebnismenge groß Omega durch die Zuordnungsfunktion groß x der Wert klein x zugeordnet ist. Ja? Also man kann auch sagen, das sind die entsprechenden den möglichen Ergebnissen zugeordneten Zahlen. So, und das Wichtigste, was wir mit diesen Ergebnissen machen wollen, ist, wir wollen ihnen eine Wahrscheinlichkeit zuordnen. Und diese Wahrscheinlichkeiten schreiben wir immer als mit diesem Symbol PR für Probability, also Englisch Wahrscheinlichkeit. Und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zufallsvariable groß x einen ganz bestimmten Wert klein x annimmt, ist also wie folgt definiert. Das ist die Wahrscheinlichkeit aller möglichen aller möglichen Ausgänge des Zufallsexperiments, die unserem kleinen x zugeordnet sind. Ja, also dieses minus 1, was hier oben sozusagen als Index steht, das bedeutet nicht, dass wir da etwas haben, was wir hoch minus 1 rechnen, sondern es ist die Umkehrfunktion der Funktion x. Und das ist also eine Menge, nämlich die Menge aller möglichen Ergebnisse des Zufallsexperiments, denen dieser reelle Wert klein x zugeordnet ist. So. Und das können wir jetzt noch ganz konkret ausrechnen, indem wir also sagen, wir summieren über alle Wahrscheinlichkeiten von Ergebnissen klein Omega, die bei unserem Zufallsexperiment herauskommen können. Und zwar summieren wir über alle die kleinen Omegas aus unserer Ergebnismenge, bei denen diesem kleinen Omega durch unsere Funktion x der Wert klein x zugeordnet ist. Ja. Okay, erstmal gibt es dazu Fragen. Also das ist ein ganz wichtiges Konzept, was wir an mehreren Stellen verwenden werden. Wenn da irgendwas unklar ist, dann würde ich Sie bitten, das möglichst bald kundzutun. Die meisten von Ihnen hatten das vielleicht auch schon im Abitur. Also okay, machen wir mal ein Beispiel. Unser Beispiel soll sein, wir nehmen ein Pokerkartenspiel. Ja, die meisten von Ihnen kennen es vielleicht. Es gibt also vier Farben. Herz, Karo, Pik und Kreuz. Und von jeder Farbe gibt es 13 Karten. Also 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann noch Bube, Dame, König und Ass. Und wir wollen damit jetzt aber nicht Poker spielen, weil es viel zu kompliziert ist, sondern wir ziehen einfach aus diesem Kartenspiel eine Karte. Und je nachdem, welche Karte wir ziehen, bekommen wir einen bestimmten Betrag oder wir bezahlen einen bestimmten Betrag. Und das ist jetzt hier einfach mal willkürlich festgelegt für dieses Beispiel. Also wir bekommen 4 Euro für eine Herzkarte, wir bekommen 7 Euro für eine Karokarte, wir zahlen 5 Euro für eine Kreuzkarte und wir zahlen 3 Euro für eine Pikkarte. Und damit es nicht ganz so einfach ist, ist die Definition hier so, dass wir also immer dann, wenn wir einen Ass ziehen, dass wir dann noch zusätzlich einen Euro bekommen. Ja, also immer. Immer dann, wenn wir einen Ass ziehen, bekommen wir einen Euro. So. Wir interessieren uns jetzt natürlich dafür, ob dieses Spiel für uns vorteilhaft oder nachteilhaft ist. Und dazu wollen wir eigentlich den Erwartungswert ausrechnen. Was passiert also, wenn wir das Ganze oft machen? So. Und unsere Ergebnismenge, dieses Omega, das große Omega, das ist also jetzt die Menge aller möglichen Karten, die wir hier ziehen können. und unsere Zufallsvariable, unsere numerische Zufallsvariable x, das soll also der Geldbetrag sein, den wir bekommen bzw. bezahlen. So, was ist jetzt der Wertebereich unserer Zufallsvariable? Na, der Wertebereich ist zunächst mal natürlich 4 Euro, 7 Euro, minus 5 Euro und minus 3 Euro. Und dann jeweils noch dieselben Zahlen plus 1. Ja, also wenn wir das Herz-Ass ziehen, dann bekommen wir ja insgesamt 4 plus 1 Euro, also 5. Deswegen ist also die 5 hier auch noch mit dabei. Für Karo bekommen wir 7 und beim Ass 8 und so weiter. Ja, bei Kreuz zahlen wir normalerweise 5 Euro, aber wenn wir das Kreuz Ass ziehen, zahlen wir nur 4. So, das ist also der Wertebereich unserer Zufallsvariable. Und die Wahrscheinlichkeit zum Beispiel dafür, dass unsere Zufallsvariable den Wert minus 3 annimmt, also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir 3 Euro zahlen müssen, die setzt sich jetzt aus all den Karten zusammen, bei denen wir eine Pik-Karte gezogen haben, aber das nicht das Ass war. Ja, dann zahlen wir immer 3 Euro. Und das heißt, von den 13 Pik-Karten sind das 12 Stück. Demzufolge sind das also 12 von den 52 Karten. Und das kann man dann noch kürzen und dann kommt also 3 Dreizehntel raus. Das ist zugegebenermaßen auch ein sehr simples Beispiel, soll also hier nur der Illustration dienen, was die einzelnen Bezeichnungen hier also bedeuten sollen. So, jetzt habe ich schon gesagt, eigentlich interessieren wir uns ja nicht, was ist die Ergebnismenge, das ist meistens relativ klar, sondern wir interessieren uns dafür, ist das Spiel vorteilhaft für uns oder nicht. Und dafür gibt es den sogenannten Erwartungswert. Und für eine diskrete Zufallsvariable groß x ist der Erwartungswert also so definiert, wie das hier aufgeschrieben ist. Und zwar, wir summieren über alle möglichen Werte aus unserem Wertebereich. Ja, also wir schauen uns an, welche Werte können überhaupt rauskommen bei unserer Zufallsvariable und summieren dann die einzelnen Werte x gewichtet mit der jeweiligen Auftretenswahrscheinlichkeit für diesen Wert der Zufallsvariable auf. Jetzt können wir das noch umschreiben in die Einzelereignisse, also unter Umständen, so wie das bei uns bei den ganzen Pik-Karten von 2 bis König der Fall war, haben die ja mehrere Einzelereignisse denselben zugeordneten Wert. Und das könnten wir jetzt also auch noch auseinandernehmen, indem wir sagen, wir betrachten einfach alle Ereignisse, die in unserer Ereignismenge vorkommen und summieren dann den jeweils dem Ereignis klein Omega zugeordneten Wert groß X von klein Omega auf, und zwar gewichtet mit der Auftretenswahrscheinlichkeit für dieses Einzelereignis klein Omega. So. Okay, jetzt gibt es bei dieser Definition, oder eigentlich genau genommen nicht bei der Definition, sondern bei der Art und Weise, wie wir diesen Erwartungswert verwenden wollen, noch einen Stolperstein. Und zwar, wir nennen das, was da rauskommt, nur den Erwartungswert unter der Voraussetzung, dass wir das sogenannte absolute Konvergenzkriterium erfüllen. Das heißt, wir wollen fordern, dass das gilt, was hier unten steht, nämlich die Summe konvergiert. Und wenn wir jetzt mal die beiden Zeilen vergleichen, dann sehen wir, dass an dieser Stelle hier vorn nicht x steht, sondern Betrag von x. Das heißt, das ist etwas, was man möglicherweise auch gerne mal übersehen könnte. Wir wollen hier fordern, dass nicht nur diese Summe da oben einfach existiert und konvergiert, sondern wir wollen fordern, dass wir diese sogenannte absolute Konvergenz, bei denen wir die Beträge der entsprechenden Zufallsvariable gewichtet aufsummieren, dass dieser Ausdruck konvergiert. Ja. Okay, wir werden gleich noch ein Beispiel sehen, wo das dann nicht der Fall ist. Das gibt's tatsächlich, aber in den meisten Fällen, die wir betrachten wollen, ist das nicht von Bedeutung. Ja? Aber es ist unter Umständen wichtig, darauf zu achten, dass diese Bedingung erfüllt ist, weil man dann ansonsten nämlich nicht mit dem Erwartungswert so rechnen könnte, wie man das normalerweise gewohnt ist. Ja, was wir hier natürlich erstmal feststellen ist, dass wenn wir in diese Definition des Erwartungswertes hier oben an der Stelle, wo die Wahrscheinlichkeiten stehen, für alle Ereignisse aus unserer Ereignismenge dieselbe Wahrscheinlichkeit einsetzen, dann entspricht der Erwartungswert natürlich genau dem Durchschnitt. Ja, also wenn wir hier also für unsere Wahrscheinlichkeit für das Ereignis klein Omega die Wahrscheinlichkeit 1 durch die Kardinalität der Ereignismenge, also 1 durch Kardinalität von Groß Omega einsetzen, dann können wir das Ganze natürlich hier vor die Summe ziehen und dann bekommen wir genau die Definition, die wir vorhin beim Durchschnitt gesehen haben. Setzt natürlich voraus, dass diese Ergebnismenge eine endliche Menge ist. Ja, sonst steht da unendlich. Ja, bezogen auf unser Beispiel würde der Erwartungswert also wie folgt aussehen. Also wenn wir jetzt nochmal auf dieses Beispiel mit dem Ziehen einer Karte aus dem Pokerkartenstapel zurückkommen, dann bekommen wir natürlich zunächst mal immer 12 Karten, also die von jeder Farbe, wo nicht das Ass dabei ist, die uns einen ganz bestimmten Wert, den wir vorher definiert haben, also 4, 7, minus 5 und minus 3 liefern. Und dann für die Asse bekommen wir natürlich nochmal die um jeweils 1 erhöhten Werte. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist dann jeweils eben nur 1 von 52 statt 12 von 52. Und wenn wir das Ganze aufsummieren, dann kommen wir in diesem Fall hier eben auf einen Erwartungswert von 43/52. Und das für uns wäre interessant, diese Zahl ist positiv. Das heißt, in diesem Fall wäre das für uns ein gutes Geschäft. Und wir würden gerne dieses Experiment, wo uns jemand also Geld zahlt, im Erwartungswert beliebig oft wiederholen. Ja, die Grundlagen von der diskreten Wahrscheinlichkeitstheorie, die finden Sie zum Beispiel in diesem Buch hier, Diskrete Strukturen, Band 2, Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik. Da ist allerdings natürlich viel mehr drin als das, was wir brauchen. Wir brauchen hier wirklich nur die ganz einfachen Sachen. Und das Buch ist jetzt auch nur ein Beispiel, das ist eben von einem ehemaligen Kollegen von mir geschrieben worden und von der von einer Professorin, die bei uns am Lehrstuhl gearbeitet hat und inzwischen in der Schweiz arbeitet. Es gibt auch viele andere Bücher, wo das gut beschrieben ist. Suchen Sie sich einfach das aus, was Ihnen am besten taugt, falls Sie da Nachholbedarf haben. Und wichtig wäre eben halt nur, dass diese grundlegenden Konzepte von Wahrscheinlichkeitstheorie wirklich sicher vorhanden sind. Okay, dann habe ich eben schon gesagt, kommt es eben manchmal darauf an, dass der Erwartungswert überhaupt definiert ist. Und ein Beispiel, an dem man das vielleicht festmachen kann, was alles passieren kann, bei der Definition des Erwartungswerts, das ist das folgende. Das ist wieder ein sehr einfaches Experiment. Wir nehmen einfach eine Münze und werfen die Münze. Und das, was da passieren kann, ist, naja, es kann Kopf oder Zahl rauskommen, also die eine Seite oder die andere Seite der Münze. Wir gehen mal davon aus, dass die Münze nicht auf der Kante stehen bleibt oder solche Scherze. Das heißt, es gibt zwei mögliche Ergebnisse und wir fragen uns, wie lange muss ich die Münze werfen, bis das erste Mal Kopf kommt. So, und wir zählen die Anzahl der Versuche und die Anzahl der Versuche, die wir brauchen, bis das erste Mal Kopf kommt, Diese die Anzahl bezeichnen wir mit K. Und damit wir etwas Sinnvolles im Sinne des Erwartungswerts betrachten können, machen wir Folgendes. Wenn diese Zahl K, also die Anzahl der Versuche, eine ungerade Zahl ist, dann bekommen wir etwas von der Bank. Oder nein, andersrum, dann bezahlen wir etwas an die Bank. Und wenn die Zahl gerade ist, dann bekommen wir etwas von der Bank. Und für uns wird natürlich wieder interessant sein, zu sagen, ist das jetzt für uns ein gutes Geschäft oder nicht? Wie viel wir bekommen und wie viel wir bezahlen, das wollen wir gleich noch festlegen, das wollen wir unterscheiden in unterschiedlichen Fällen. Und unsere Zufallsvariable x, unsere Zufallsvariable groß x, das soll also der Gewinnbetrag sein, der Bank. So, jetzt könnte man drei verschiedene Sachen betrachten. Zum Beispiel, wenn wir K Versuche gebraucht haben, dann bezahlen bzw. bekommen wir K Euro, je nachdem, ob das K gerade ist oder ungerade. Okay, also angenommen, wir brauchten nur einen Versuch und es kam gleich am Anfang Kopf, dann bezahlen wir 1 Euro an die Bank. Angenommen, das erste Mal Kopf kam im zweiten Versuch, dann bekommen wir 2 Euro von der Bank. Ja, und so fort. Also, dritter Versuch, da müssen wir was bezahlen, und zwar 3 Euro. Okay, wenn man sich dann die Definition von dem E von X anschaut, dann wird man feststellen, also die Wahrscheinlichkeiten dafür, dass das passiert, dass ausgerechnet das K einen bestimmten Wert annimmt, das ist wieder eine geometrische Reihe und das wird dann noch gewichtet mit dem K. Und was man in diesem Fall bekommt, ist also absolute Konvergenz, das heißt, der Erwartungswert ist definiert. Jetzt könnte man das Spiel etwas anders machen und sagen, naja, mit K Euro, das ist langweilig. Wir machen es mal mit 2 K Euro. Also wenn ich einen Versuch brauche, um Kopf zu werfen, dann bekommt die Bank von mir 2 hoch 1 Euro. Wenn das im zweiten Versuch passiert, dann bekomme ich 2 hoch 2 Euro. Wenn es im dritten Versuch passiert, dann bekommt die Bank 2 hoch 3 Euro und so weiter. Das heißt, je länger es dauert, desto mehr Geld wechselt den Besitzer, aber desto unwahrscheinlicher ist auch das Ereignis. So. Wenn man das jetzt aufsummiert, dann wird man feststellen, dass diese Summe, die dabei betrachtet wird, sowieso nicht konvergent ist, sondern divergent. Das heißt, diese Definition ist dann sowieso hinfällig. Ja, da kommt kein endlicher Wert raus. Aber man kann das Ganze jetzt so abwandeln, dass wir sagen, okay, wir bekommen und bezahlen jetzt nicht 2 hoch k Euro, sondern 2 hoch k durch k. So, und da sieht die Sache dann natürlich etwas anders aus, wenn man sich das dann genau anschaut, diese Summe, die da rauskommt, dann wird man feststellen, dass der Erwartungswert, also wenn man nur auf die Definition ohne die Bedingung schaut, dass das zwar konvergiert, diese Summe, aber dass die Summe, wenn man da Absolutbeträge einsetzt, nicht konvergiert. Ja, das heißt, wir haben zwar Konvergenz, aber keine absolute Konvergenz. Und das wäre ein Fall, in dem man aufpassen müsste. Ja, dann würde man unter Umständen hier einen endlichen Wert für den Erwartungswert ausrechnen, aber man dürfte mit diesem Erwartungswert nicht so rechnen, wie wir das eigentlich machen wollen. Das heißt, in diesen zugegebenermaßen hier in diesem Fall etwas künstlich definierten Fall könnte man Dinge machen, die irgendwie zu komischen Ergebnissen führen. Deswegen muss man da also aufpassen. Wir wollen das jetzt hier nicht im Detail ausrechnen, weil das eher in eine Mathematikvorlesung gehört. Aber jeder, der sich dafür interessiert, kann das ja einfach mal spaßeshalber aufschreiben und gucken, was dabei passiert und warum das wirklich so ist. Und für uns ist nur entscheidend, aufpassen bei der Definition des Erwartungswerts Und nur unter dieser angegebenen Bedingung darf man auch alles so machen, wie wir das hier sehen werden. Okay. Was können wir jetzt mit den Erwartungswerten anfangen? Für uns wird in aller Regel es so sein, dass wir nicht nur eine Zufallsvariable betrachten, sondern gleich mehrere. Und die sind jetzt hier einfach mal x1 bis xn genannt worden, diese Zufallsvariablen. Und wir werden diese Zufallsvariablen dann nehmen und zu neuen Zufallsvariablen zusammensetzen. Eine einfache Form, wie man das machen kann, ist zum Beispiel, indem man eine Summe bildet, bei der vor jeder einzelnen Zufallsvariable hier noch solche Koeffizienten davor stehen, solche Faktoren. Das summiere ich auf und definiere damit eine neue Zufallsvariable groß X in diesem Fall. So. Wenn ich das mache, dann ist die wichtigste Aussage, die wir hier in der Vorlesung verwenden wollen über Zufallsvariablen, dass ich dann den Erwartungswert dieser neuen Zufallsvariable ausrechnen kann, indem ich einfach die alten Erwartungswerte von den einzelnen Zufallsvariablen gewichtet aufsummiere. Ja, klingt irgendwie überzeugend, aber ist ganz fundamental und werden wir häufig brauchen. Insbesondere werden wir das brauchen in der ganz einfachen Form, wo diese ganzen Koeffizienten a1 bis an alle 1 sind. Und in dem Fall würde sich also ergeben, der Erwartungswert einer Summe von Zufallsvariablen ist die Summe der Erwartungswerte der einzelnen Zufallsvariablen. Ja. Das werden wir ganz häufig brauchen. Okay, schauen wir uns dazu ein Beispiel an. Wir wollen Folgendes tun. So wie das hier oben abgebildet ist, haben wir gegeben eine Liste mit Elementen 1 bis m. In diesem Fall ist also m gleich 5. Und das ist also eine lineare Liste in der Form, wie Sie sie schon aus Info 1 vermutlich kennen und wie wir sie hier nachher auch noch kurz wiederholen wollen. Und wir wollen in dieser Liste suchen nach einzelnen Elementen. Und dazu gibt es also so eine Search-Operation, die nach einem bestimmten Element sucht. Also man könnte sich, um jetzt hier irgendein Beispiel zu konstruieren, vorstellen, das sind irgendwie Daten bei diesen und in diesen einzelnen Feldern gibt es noch Zusatzinformationen und ich möchte immer an diese Zusatzinformationen kommen und ich suche also nach dem jeweiligen Schlüssel i. Und wenn ich das zugehörige Element in der Liste dann gefunden habe, dann kann ich also in diesem Element meinetwegen auf die Zusatzinformation zugreifen, die da noch mit gespeichert ist. So. Jetzt ist es aber so, dass unsere Liste in irgendeiner beliebigen Reihenfolge existiert oder erstellt worden ist. Und die Frage ist, wie lange dauert es normalerweise, bis ich das gesuchte Listenelement gefunden habe? Und das hängt natürlich von der Position des Listenelements ab. Das heißt, wenn ich zufällig genau auf das erste Listenelement zugreife, dann kostet mich das nur Laufzeit 1, weil ich ja dann nur einmal auf den Listenanfang zugreifen muss und dann sehe, ich bin schon an der richtigen Stelle. Wenn ich aber zufällig auf die Mitte, auf das mittlere Element der Liste zugreifen will oder auf das Ende, dann kostet mich das viel mehr Laufzeit, weil ich nämlich beginnend am Anfang der Liste erst die entsprechenden Elemente durchlaufen muss, um an die richtige Stelle zu kommen. Und ja, damit das Ganze nicht zu langweilig ist, ist es jetzt also so, dass wir auf die Elemente mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten zugreifen. Und das heißt also, wir greifen auf das Element i mit der Wahrscheinlichkeit pi zu und dieses Element i soll sich an der Listenposition si befinden, wobei also 1 der Listenanfang ist und entsprechend n oder m in diesem Fall das Ende der Liste. So, was ist die erwartete Laufzeit unserer Search-Operation? Naja, wir haben gesagt, also das hängt im Wesentlichen davon ab, wie viele, also an welcher Position sich das Listenelement befindet, also der Erwartungswert für die Laufzeit dieser Search-Operation ist das mit der jeweiligen Wahrscheinlichkeit PI gewichtete, die mit der Wahrscheinlichkeit PI gewichtete Stelle SI, an der sich das Element I also befindet. Das muss ich aufsummieren und jetzt steht hier noch ein O von, weil, naja, unsere Laufzeit ist irgendwas, was noch mit einer Konstante multipliziert wird und vielleicht kommen dann noch irgendwelche Konstanten dazu. So. Wie sieht es jetzt aus, wenn ich das Ganze wiederhole? Also angenommen, ich mache N Zugriffe auf die Liste und jedes Mal wähle ich unabhängig ein neues Listenelement aus, auf das ich zugreifen will. Das kann auch wieder dasselbe sein wie vorher. Und meine Liste ist statisch, das heißt, sie verändert sich nicht. Dann ist also die erwartete Laufzeit T von N für N-Zugriffe erstmal der Erwartungswert von der Zeit, die ich brauche, um also N mal diese Search-Operation auszuführen. Und das ist natürlich dann also N mal der Erwartungswert von einer Search-Operation. Und da kann ich jetzt das einfach von hier oben einsetzen. Dann bekomme ich also O von N mal die Summe über alle PI mal SI. So, bis dahin ist es natürlich todlangweilig. Interessant wird das Ganze erst, wenn ich mich frage, was muss ich eigentlich dafür tun, damit diese erwartete Zugriffszeit möglichst kurz wird. Und es sollte klar sein, dass die optimale Anordnung so aussieht, dass die Elemente, auf die ich häufig zugreife, am Anfang der Liste stehen und dass die Elemente, auf die ich selten oder gar nicht zugreife, am Ende der Liste stehen. Das heißt also, die Liste sollte möglichst nach den Auftretenswahrscheinlichkeiten sortiert sein oder anders gesagt, wenn ich zwei Elemente I und J habe, bei dem die eine Auftretenswahrscheinlichkeit, nämlich die von I, größer ist als die Auftretenswahrscheinlichkeit von J, dass dann die Position von dem Element I kleiner ist als die von dem Element J. Das heißt, dass das weiter vorne steht. So. Okay, also gehen wir mal ohne Beschränkung der Allgemeinheit davon aus, dass also unsere Indizes so sortiert sind, dass die Wahrscheinlichkeit vom Element 1 größer gleich der Wahrscheinlichkeit vom Element 2 ist und so weiter und dass das Element M also die kleinste Auftretenswahrscheinlichkeit hat, dann ist also die optimale Anordnung, die ich in dieser Liste vornehmen kann, die, dass die das Element I an der Position SI steht. So. Und das bedeutet natürlich für die erwartete Laufzeit in diesem Fall, dass ich dann also immer, vorher hatte ich ja gesagt, die erwartete Laufzeit ist immer die Summe über alle I von PI mal SI. Und SI haben wir gesagt, das ist jetzt also I. Das heißt, die optimale Laufzeit, die ich bekommen kann, ist die Summe über alle I von PI mal I. Und das ist natürlich relativ einfach, wenn ich die Auftretenswahrscheinlichkeiten für diese Suchanfragen kenne. Und in diesem Fall müsste ich einfach nur meine Liste entsprechend sortieren und dann wäre das Problem erledigt. Aber die Frage ist, wie kriege ich das hin, wenn ich die Auftretenswahrscheinlichkeiten nicht kenne? Ja, ich möchte meine Listenoperationen so organisieren, dass ich auch eine gute erwartete Laufzeit habe, wenn ich die Auftretenswahrscheinlichkeit nicht kenne. Und dazu kann ich natürlich die Annahme, dass die Liste statisch ist, aufgeben und sagen, wenn ich auf die Liste zugreife mit einer Search-Operation, dann darf ich die Liste auch verändern. Also nicht die Inhalte, aber die Reihenfolge der Elemente, in der die Elemente also in der Liste drinstehen. So, und dazu kann ich zum Beispiel die sogenannte Move-to-Front-Rule, also die Regel, dass ich das gesuchte Element, auf das ich gerade zugegriffen habe, an den Listenanfang bewege, verwenden. Okay, das heißt also, wenn wir zum Beispiel die Liste verwenden, die hier oben angegeben ist, und wenn ich da die Operation Search für den Schlüssel 4 darauf ausführe, dann würde ich also dieses entsprechende Listenelement an den Anfang der Liste bewegen, und das sehen wir dann also im unteren Bild, dass das hier also ausgeführt wurde. Was hat das Ganze für einen Vorteil? Das sollte eigentlich jeder sehen. Was ist das Vorteilhafte daran, wenn ich... Ja? Okay, also ich wiederhole mal kurz die Antwort. Also nach einer häufigen Anzahl von Zugriffen sind also die Elemente, auf die man häufig zugreift, relativ weit vorn. Und die Elemente, auf die man selten zugreift, die sind weiter hinten. Okay. Und aber was ist, wenn ich jetzt sagen würde, naja, aber auf das Element, auf das ich selten zugreife, also wenn ich auf ein Element nur ganz selten zugreife, direkt danach, nachdem ich auf das Element zugegriffen habe, da steht das ja auch ganz vorn. Ja? Einen Moment, ich gebe Ihnen mal ein Mikro, damit die anderen das auch hören können. So.
Ganz links anordne, sondern einfach rechts von den bisherigen Suchergebnissen. Also dass es nicht gleich an erster Stelle bei den ganz häufigen dabei ist, sondern rechts an den Rand von den, also so mittig einordne eher.
Mittig anordnen, okay, das ist natürlich eine Idee. Aber naja, dann habe ich natürlich an der Stelle vielleicht auch wieder dasselbe Problem, dass ich zwar das Element jetzt in die Mitte verschoben habe, aber eigentlich möchte ich es ganz am Ende haben. Also die Sache ist die, natürlich, wenn ich auf ein Element zugegriffen habe, was eigentlich relativ selten zugegriffen wird, wird das in diesem Fall an den Listenanfang bewegt. Aber das passiert eben nur in ganz wenigen Fällen. Wir wollen ja eine durchschnittliche Laufzeit ausrechnen oder eine erwartete. Okay.
Was wäre, wenn ich dann sage, ich tue einfach ab der einen Hälfte sagen, ich tue jetzt nicht mehr nach hinten ziehen, sondern ich lasse sie nach 50% der Durchläufe einfach so stehen, wie die sind?
Ja, das funktioniert natürlich auch, aber dann habe ich natürlich auch nur den halben Effekt. Also, das ist, natürlich kann man das so machen, aber ja, dann habe ich auch nur den halben Vorteil von dem, was ich eigentlich erreichen wollte. Also, nochmal. Es ist natürlich so, dass ich wirklich damit leben muss in diesem Fall, dass auch wenn ich mal auf ein seltenes Element zugreife, dieses seltene Element an den Listenanfang wandert. Ja, das ist in dem Moment natürlich für mich von Nachteil und vielleicht unangenehm für die Zukunft, aber es ist insofern nicht so schlimm, weil das nur sehr selten passiert und wir wollen ja hier wirklich eine erwartete Laufzeit, also sozusagen, man könnte sich das vorstellen wie, ja, ein Durchschnitt ist nicht ganz richtig, aber das wollen wir ja betrachten und damit müssen wir damit leben, dass eben in wenigen Fällen auch mal ungünstige Situationen entstehen. Ja? Aber was wir natürlich gerne überhaupt erstmal zeigen wollen, ist, dass wenn wir diese Move-to-Front-Rule benutzen, dass wir damit eine Laufzeit erreichen, die zumindest in der Nähe des Optimums liegt. Ja? Und wir werden das gleich noch genauer spezifizieren. Aber was wir auf jeden Fall verwenden wollen, ist die Tatsache, dass wenn wir bei einer dynamischen Liste den Erwartungswert von so einer Search-Operation ausrechnen, ja, also Wir möchten gerne den Erwartungswert von der Search-Operation ausrechnen, aber wir haben jetzt keine festen Listenpositionen mehr. Dann können wir aber anstatt der Variable SI, die hier vorher stand, können wir den Erwartungswert dieser Listenposition einsetzen. Ja? Und dann ist also der Erwartungswert für unsere Laufzeit die Summe über alle I von der entsprechenden Auftretenswahrscheinlichkeit, die wir zwar vielleicht nicht kennen bei unserem Algorithmus, aber die es gibt, multipliziert mit dem Erwartungswert von der entsprechenden Listenposition. So. Das Einzige, was wir jetzt voraussetzen wollen, ist, und das wurde ja eben schon auch richtig gesagt von Ihnen, dass wir ab einem bestimmten Punkt eine Aussage darüber treffen können, was mit unserer erwarteten Laufzeit der Search-Operation ist. Und das ist hier noch etwas genauer spezifiziert, indem wir sagen, ab dem Zeitpunkt, wo auf jedes Element mindestens einmal zugegriffen wurde. Ja, ab diesem Zeitpunkt ist die erwartete Laufzeit von unserer Search-Operation unter Verwendung der Move-to-Front-Rule höchstens doppelt so groß wie das Optimum. Das heißt, obwohl wir in diesem Fall die Zugriffswahrscheinlichkeiten gar nicht kennen, ja, erreichen wir eine erwartete Laufzeit, die sich nur um den Faktor 2 vom Optimum unterscheidet. Und das ist in gewisser Hinsicht schon erstaunlich, weil wir ja, wie gesagt, überhaupt nichts über die Auftretenswahrscheinlichkeiten wissen. Okay, das wollen wir jetzt beweisen. Und um das zu beweisen, betrachten wir am Anfang einfach mal zwei Elemente, die wir festhalten wollen, nämlich i und j. Und wir wollen den letzten Zeitpunkt, bei dem auf eines von diesen beiden Elementen zugegriffen wurde, den wollen wir mit T0 bezeichnen. Ja, also wir wählen uns zwei von den Elementen heraus, die wollen wir festhalten, und wir nennen T0 den Zeitpunkt, wo entweder auf i oder auf j das letzte Mal zugegriffen wurde. So. Was wir jetzt noch brauchen, ist das Gesetz von der sogenannten bedingten Wahrscheinlichkeit. Dabei ist es so, und das kennen Sie hoffentlich auch schon, wenn nicht, kennen Sie es jetzt, die Schreibweise, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis A eintritt, unter der Bedingung, dass ein Ereignis B eingetreten ist. Ja, also Probability A unter der Bedingung B ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide Ereignisse eingetreten sind, also die Wahrscheinlichkeit A und B, geteilt durch die Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis B eingetreten ist. So. Das werden wir jetzt verwenden. Und zwar im Zusammenhang mit diesem mit diesem letzten Zugriff. Wir betrachten jetzt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Ereignis C eintritt oder eingetreten ist, unter der Bedingung, dass wir wissen, dass C oder D eingetreten ist. Ja, und jetzt setzen wir einfach das ein, was da oben das Gesetz von der bedingten Wahrscheinlichkeit uns sagt. Das heißt also, hier werden die beiden entsprechenden Ereignisse, was da oben A und B war, mit und verknüpft. Und hier unten wandert also das Ereignis hin, oder vielmehr die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses, was also die Bedingung angibt. Und ja, wenn wir uns jetzt den Ausdruck da oben anschauen, also das Ereignis C ist eingetreten und das Ereignis C oder das Ereignis D ist eingetreten, das lässt sich also darauf reduzieren, dass das Ereignis C eingetreten sein muss. Und hier unten bleibt die Wahrscheinlichkeit dasselbe. Und wenn wir das jetzt auf die Ereignisse ummünzen, dass wir nach I bzw. nach J gesucht haben, dann bedeutet das also für uns, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir an diesem Zeitpunkt T0 ausgerechnet nach J gesucht haben, unter der Voraussetzung dafür, und so haben wir ja T0 definiert, dass wir am Zeitpunkt T0 nach I oder nach J gesucht haben, das ist also die Wahrscheinlichkeit von der Zugriffswahrscheinlichkeit von J geteilt durch die Summe der Summe der Zugriffswahrscheinlichkeiten für I und für J, weil das ja disjunkte Ereignisse sind. Okay? Und das bedeutet also, mit Wahrscheinlichkeit PJ geteilt durch die Summe von PI und PJ steht das Element jetzt, das Element J steht jetzt vor I. Ja? Das ist genau bei dieser Wahrscheinlichkeit so. Und wenn wir I und J vertauschen, bekommen wir genau natürlich das andere Ergebnis. Das heißt also, mit der Wahrscheinlichkeit PI geteilt durch PI plus PJ steht das Element I vor dem Element J. Die Reihenfolge von den beiden Elementen I und J, die kann sich ja immer nur dann ändern, wenn auf eines von diesen beiden Elementen zugegriffen wird und zwar auf das Element, was eben weiter hinten steht. Dann ändert sich die Reihenfolge von beiden. Okay, also das ist das, was wir jetzt brauchen werden. Das Element, was weiter vorne steht, dessen Auftretenswahrscheinlichkeit steht jetzt hier also im Zähler. So, jetzt betrachten wir mal nur ein festes Element I und wollen jetzt sozusagen zählen, an welcher Position befindet sich dieses Element I denn wahrscheinlich in der Liste. Und dazu definieren wir unsere neue Zufallsvariablen, nämlich wir betrachten jetzt alle anderen Elemente J, also alle J ungleich I, und wir sagen, die Zufallsvariable xj nimmt genau dann den Wert 1 an, wenn das Element j vor dem Element i steht. Warum machen wir das? Weil wir diese Elemente alle zählen wollen. Wir wollen also letztlich diese Zufallsvariablen aufsummieren und wir wissen dann, naja, wie viele Elemente stehen denn vor meinem Element i? Und das wird dann die Laufzeit sein, die ich brauche, um auf dieses Element i zuzugreifen, weil ich eben alle Listenelemente, die davor stehen, vorher durchgehen muss. So, das heißt, ich habe mir jetzt hier ganz viele neue Zufallsvariablen definiert und der Erwartungswert von jeder einzelnen Zufallsvariable, den kann ich jetzt angeben. Also der oder die Zufallsvariable xj nimmt den Wert 0 an, falls das Element eben weiter hinten steht als i, und zwar ich summiere jetzt diese entsprechenden Werte 0 und 1 mit der jeweiligen Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zufallsvariable den entsprechenden Wert annimmt, also 0 gewichtet mit der Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zufallsvariable den Wert 0 annimmt. Und da sehe ich natürlich an dieser Stelle, dass ich mir diesen Term hier sparen kann, der mit 0 multipliziert wird. Das heißt, was übrig bleibt, ist eigentlich nur einmal die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zufallsvariable xj den Wert 1 annimmt. Und die Multiplikation mit 1 kann ich mir auch sparen. Also der Erwartungswert dieser Zufallsvariable xj besteht einfach nur aus der Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Variable den Wert 1 annimmt. So, und na, wir haben ja schon gesagt, die Variable nimmt genau dann den Wert 1 an, wenn die letzte Suche, die entweder nach I oder nach J stattgefunden hat, eben eine Suche nach J war und nicht nach I. Und den Wert dafür haben wir ausgerechnet auf der vorherigen Folie. Das war PJ geteilt durch die Summe von PI und PJ. So. Das gilt jetzt für jede einzelne solche Zufallsvariable XJ. Jetzt haben wir davon M-1 viele und die wollen wir alle aufsummieren. Das heißt, was wir eigentlich ausrechnen wollen, ist ja die Listenposition von dem Element I. Und die Listenposition, die setzt sich zusammen aus allen Elementen, die vor dem Element I stehen. Das entspricht also diesem Ausdruck hier. Da summieren wir also die Zufallsvariablen xj für alle j und gleich i und dann das Ganze noch plus 1. So. Diese Listenposition, davon wollen wir jetzt den Erwartungswert ausrechnen. Und das heißt also, der Erwartungswert der Listenposition von Element i ist also per Definition der Erwartungswert von diesem Konstrukt, was in der ersten Zeile stand. Und jetzt wenden wir das erste Mal dieses Gesetz an, das Gesetz von der Linearität des Erwartungswertes. Und das heißt also, wenn wir einen Erwartungswert, eine Summe hier ausrechnen, dann ist das die Summe der Erwartungswerte. Und das sehen wir dann in dieser zweiten Zeile hier. Die 1 können wir sowieso extrahieren. Und das heißt also, wir können jetzt hier die entsprechenden einzelnen Erwartungswerte nehmen und stattdessen mit denen rechnen, statt den Erwartungswert der ganzen Summe anzuschauen. Und was man für jedes solche einzelne Erwartungswert einsetzen muss, das haben wir eben ausgerechnet. Das war das PJ durch PI plus PJ. Und wenn wir das machen, dann bekommen wir also diesen Ausdruck bei der Benutzung der Move-to-Front-Rule. Ja? Okay, das ist hier deshalb nochmal unterschieden. Also dieser Teil hier oben, der ist sozusagen erstmal relativ allgemein. Und der hier unten, der gilt dann eben ganz konkret unter der Benutzung der Move-to-Front-Rule. Da hatten wir ja gezeigt, dass das genau der Erwartungswert von den Zufallsvariablen ist. So, jetzt sind wir damit aber noch nicht am Ende, denn wir müssen da jetzt natürlich noch die entsprechenden Werte für alle Elemente aufsummieren. Das war jetzt ja nur der Wert für ein ganz konkretes i. Und das bedeutet also, wir müssen die Auftretenswahrscheinlichkeit von unserem Element i multiplizieren mit dem Erwartungswert, also der erwarteten Listenposition, an der wir das Element finden. Das ist der Wert, den wir auf der letzten Folie ausgerechnet haben. Und um das Ganze jetzt schön auszurechnen, da bedienen wir uns jetzt eines Tricks. Nämlich, wir multiplizieren erstmal aus mit dem PI. Das heißt, dieses PI wandert jetzt erstmal als Faktor an diese beiden Stellen hier. Und wir sehen das dann also hier entsprechend in der Summe. Dann machen wir Folgendes. Wir wissen ja, wenn wir uns jetzt mal diese Summe hier anschauen, dann wird diese Summe über alle j ungleich i hier ausgerechnet. Und was wir machen ist, wir rechnen das Ganze einfach nur für j kleiner i aus und wir bekommen denselben Wert ja nochmal, wenn i und j vertauscht sind. Das heißt, dadurch, dass wir hier nur für die j kleiner i rechnen, nehmen wir das Ganze jetzt hier einfach mal 2. Und ja, was wir dann machen können, ist, dass wir das PI wieder nach außen ziehen und entsprechend sehen wir, dass wir hier eine Abschätzung machen können für diesen Term hier. Oh, Entschuldigung. Also dieser Term hier, PJ durch PI plus PJ, der ist sicherlich kleiner gleich 1. Und deswegen schätzen wir das also nach oben ab, indem wir hier einfach 1 einsetzen und das Ganze sozusagen größer machen. Dann überlegen wir uns, wie viele von den entsprechenden Zahlen J es hier gibt. Und das sind natürlich I-1 viele. Und was wir bekommen, ist also eine Abschätzung nochmal nach oben mit Summe über alle I, PI mal 2I-1. Und was hier jetzt zum Schluss also rauskommt, die minus 1, die vergessen wir dann. Und wir schätzen das Ganze also ab, einfach mit PI mal 2I. Und in unserer Definition für den optimalen Wert hatten wir ja gesehen, da stand eigentlich nur PI mal I. Das heißt, wir haben eigentlich jetzt im Vergleich zum Optimum nur diesen zusätzlichen Faktor 2. Und das bedeutet also, wir sind tatsächlich nur um einen Faktor 2 höchstens vom Optimum weg. So, das bedeutet also, wir haben jetzt bewiesen, dass wir, ohne dass wir Kenntnis über die Zugriffswahrscheinlichkeiten auf die einzelnen Elemente haben, wir einen Algorithmus implementieren können, einen randomisierten Algorithmus, der also, oder sagen wir mal so, einen Algorithmus, der die Liste verändert und die Liste nicht statisch lässt, der aber im Erwartungswert für die Laufzeit trotzdem nur um einen Faktor 2 höchstens schlechter ist als der optimale Algorithmus. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle jetzt die Pause und setzen dann entsprechend in 10 Minuten fort. Wir kommen dann jetzt zu einem Punkt, der uns hier hoffentlich nur relativ kurz beschäftigen wird, weil das in großen Teilen eine Wiederholung dessen ist, was Sie schon aus Info 1 kennen. Also nach dem, was ich gesehen habe, ist jedenfalls in großen Teilen auch von Professor Pretschner das Thema Listen, Felder und teilweise sogar dynamische Felder schon in Info 1 behandelt worden. Und deswegen möchte ich das hier auch relativ kurz halten. Wir werden also das nur im Schnellflug alles mal wiederholen, nur um uns das ins Gedächtnis zurückzurufen. Ich würde Sie dann entsprechend bitten, falls wir an einen Punkt kommen, wo irgendwas nicht so klar ist, und ich da zu schnell drüber gehen sollte, dass Sie mir dann entsprechend das ein Zeichen geben und damit wir das dann noch gegebenenfalls etwas ausführlicher diskutieren können. Also, was uns in diesem Kapitel hier beschäftigen wird, sind Datenstrukturen, die dazu geeignet sind, Sequenzen zu repräsentieren. Also, wir werden das hier auf den Folien jetzt immer in dieser Form darstellen mit diesen spitzen Klammern. Das ist natürlich hier nur eine informale Darstellung und in entsprechenden Programmen sieht das natürlich relativ anders aus. Also zur Unterscheidung, was wir hier in diesem Kapitel also nicht betrachten wollen, sind solche Sachen, die eben keine lineare Struktur haben, wie Graphen zum Beispiel oder Dinge, die inhärent eigentlich darauf ausgelegt sind, keine Ordnung oder Struktur zu haben, sowas wie Hash-Tabellen. Das ist dann ein Kapitel, was wir dann später behandeln wollen. Die klassische Repräsentationsmöglichkeiten für solche Sequenzen, das wäre also das statische Array oder auf Deutsch Feld. Und auf dieses Feld greift man dann üblicherweise eben direkt zu mit dem entsprechenden Index i. Der Vorteil sollte klar sein, dass dieses Feld ist also sehr homogen im Speicher, also alle Elemente werden direkt hintereinander und nebeneinander abgelegt. Und gleichzeitig ist das aber auch ein Nachteil, weil wir zum Beispiel keine Elemente irgendwo zwischendrin einfügen können, ohne einen wirklich ziemlich großen Aufwand zu haben für das Verschieben der nachfolgenden Elemente. Bei der Liste sieht es etwas anders aus. Da haben wir nicht diesen direkten Zugriff über den Array-Operator, sondern wir können auf den Listenelementen eigentlich immer nur mit Vorgänger- und Nachfolgerzeigern operieren, je nachdem, ob wir eine doppelt- oder einfach verkettete Liste haben. Und der Vorteil wäre hier bei der Liste natürlich, Einfügen und Löschen von Teilsequenzen ist relativ einfach, weil wir dazu einfach nur die entsprechenden Zeiger verändern müssen. Der Nachteil ist eben, wie gesagt, wir haben keinen Zugriff auf das Karte-Element durch diesen Index-Operator. Und was teilweise auch ein großer Nachteil gerade bei den heutigen Rechenarchitekturen ist, die ja sehr vom Cache abhängig sind, das ist, dass die Elemente eben über den Speicher verteilt werden und nicht direkt hintereinander im Speicher liegen. Jedenfalls nicht, wenn man mit diesen Elementen noch irgendwelche Einfüge und Löschoperationen vornimmt. Ja, die Operationen, die wir bei den Sequenzen brauchen, das wäre eben zum einen möglicherweise, wenn das geht, eben dieser Index-Operator, der uns eine Referenz auf das ite Element der Sequenz liefert. Das geht natürlich, wie wir es eben schon gesehen haben, bei Listen zum Beispiel schlecht. Und möglicherweise eben auch eine entsprechende Get-Operation, die uns jetzt keine Referenz liefert, sondern vielleicht den entsprechenden Wert, der an der Stelle gespeichert ist. Ja, im Zusammenhang mit Java-Programmierung sind Referenzen jetzt vielleicht nicht mehr so geläufig. Man kann sich das vorstellen wie ein Zeiger auf ein Element. Es ist nicht ganz dasselbe, aber wenn man das so interpretiert, ist es zumindest einigermaßen verständlich. Ja, wer mal mit C oder C++ programmiert hat, der wird wissen, was das ist. Wir brauchen natürlich nicht nur die Methoden, die uns entsprechende Werte hier zurückliefern, sondern auch welche, mit denen wir den Wert setzen können. Das wäre also so eine entsprechende Set-Operation oder möglicherweise eine Operation, die wir hier Pushback nennen, die ein Element, was als Parameter übergeben wird, am Ende der Sequenz einfügt, dann das entsprechende Gegenstück dazu, die Popback-Operation, die also dieses letzte Element der Sequenz nimmt und aus der Liste oder aus der Sequenz entfernt und zurückliefert, möglicherweise auch. Ja, und dann vielleicht solche Dinge wie die Bestimmung der Größe der Sequenz. Das wären also wünschenswerte Operationen. Ja, schauen wir uns ganz kurz an, wie das bei Feldern ist. Also, wir haben schon gesagt, was ist das größte Problem? Das größte Problem ist, dass wir bei den Feldern, die wir normalerweise als statische Arrays verwenden, eine vorgegebene Größe haben. Das heißt also, wir sehen hier in diesem Fall, haben wir hier in dem reservierten Speicherbereich noch 3 freie Zellen. Und wenn die dann irgendwann mal durch entsprechende Pushback-Operationen belegt worden sind, dann wird also die nächste Pushback-Operation dazu führen, dass wir uns darum kümmern müssen, dass der Speicher voll ist und wir gegebenenfalls ein neues, größeres Array anlegen müssen. Ja, und da ist natürlich jetzt auch wieder nicht klar, wie groß dieses neue Array eigentlich sein soll. Und Wir wollen dieses Problem dadurch lösen, dass wir sogenannte dynamische Felder benutzen. Und diese dynamischen Felder sollen also so aussehen, dass wir die Datenstruktur, die uns das dynamische Array repräsentiert, dass die als Hilfsmittel ein statisches Array oder vielleicht sogar zwei oder mehr verwendet, um eine bestimmte Laufzeit dann auch wirklich zu garantieren. Ja, unsere erste Idee könnte natürlich sein, dass wenn der Speicherplatz in unserem Array nicht mehr ausreicht, dass wir den dann einfach um eine Konstante C vergrößern. Also W soll jetzt praktisch der Speicherplatz sein, den unser Array verbraucht. Das ist also die Anzahl der oder die Gesamtanzahl der Zellen. Und das heißt also, wir machen aus einem Array der Größe W, wie es vorher war, ein Array der Größe W plus C. Das Problem dabei ist, dass wir das Array nicht einfach verlängern können, weil eben im Normalfall hinter dem reservierten Speicherbereich des aktuellen Arrays schon andere Daten abgelegt worden sind. Das heißt, wir können nicht einfach sagen, okay, dann nehmen wir jetzt die Speicherzellen, die eben danach kommen, um das Array zu vergrößern. Und deswegen müssen wir also diese ersten Speicherzellen, die hier vorne sind, die müssen wir in das neue Array kopieren. Und das kann natürlich einen erheblichen Aufwand bedeuten, wenn das Array schon eine gewisse Größe hat. Ja, was würde uns das an Zeit kosten? Also wenn wir uns mal vorstellen, also der Zeitaufwand für eine Array-Erweiterung wäre also in der Größenordnung Theta von W, weil wir W-Speicherzellen ja kopieren müssen in das neue größere Array. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir eine Folge von Pushback-Operationen haben, also sagen wir mal n Stück, dann wird also jeweils nach C solchen Pushback-Operationen immer dieses nächstgrößere Array angelegt und dann werden immer die ganzen bisherigen Inhalte kopiert und der Gesamtaufwand dafür, der ist also natürlich, wenn wir sagen, okay, wir vergrößern jeweils um eine Konstante C, dann wird der Gesamtaufwand hier für das Kopieren natürlich von i gleich 1 bis n durch c laufen von c mal i. Ja. Und ja, und das ist also, was da rauskommt, ist also etwas, was quadratisch ist in der Anzahl der Pushback-Operationen. Und das, ja, wenn wir jetzt überlegen, dass wir einfach nur n Elemente nacheinander in eine Sequenz einfügen wollen, dann ist quadratischer Aufwand dafür natürlich völlig inakzeptabel. Okay, dann muss man sich natürlich dann was einfallen lassen. Und die bessere Idee an dieser Stelle ist dann eben zu sagen, ich vergrößere das Array nicht um eine Konstante C, sondern ich vergrößere das Array einfach auf die doppelte Größe. Das heißt, ich habe hier einen Faktor 2 und keinen zusätzlichen Summanden. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir auch in diesem Fall wieder jetzt unsere bisherigen Daten in das neue Array kopieren müssen. Aber nach dem Erstellen des nächstgrößeren Arrays habe ich erstmal so viele Elemente oder so viele Speicherzellen frei, wie ich bisher schon Elemente eingefügt hatte. Und da werden wir jetzt gleich sehen, dass das also von Vorteil ist für die Laufzeit. Wir wollen aber gleichzeitig auch keinen Speicherplatz verschwenden. Und deswegen könnte man jetzt natürlich auf die Idee kommen zu sagen, naja, immer dann, wenn ich nur noch die Hälfte meiner Speicherzellen gefüllt habe, dann reduziere ich die Größe meines Arrays einfach auf diese Hälfte. aber dass das keine clevere Idee ist, das haben Sie, glaube ich, auch schon in Info 1 gesehen, denn dann könnte es passieren, dass ich immer genau an dieser Grenze ein Element einfüge, ein Element lösche, ein Element einfüge, ein Element lösche, und bei jeder Operation muss ich, bei jeder Einfügeoperation verdoppel ich die Größe des Arrays und muss Elemente kopieren, und bei jeder Löschoperation halbiere ich dann wieder die Größe wieder und muss auch dieselbe Anzahl von Elementen kopieren. Und das ist natürlich auch ein ganz schlechtes Verhalten und führt dazu, dass ich quadratischen Aufwand habe. Deswegen muss man sich was überlegen, was ein bisschen cleverer ist. Und dann führt das also dazu, dass ich die Bedingung ändere, bei der ich die Größe des Arrays halbiere. Nämlich unter der Bedingung, dass meine Auslastung nur noch ein Viertel ist. Also ich habe nur noch ein Viertel der bereitgestellten Speicherzellen belegt. Unter dieser Bedingung verkleinere ich mein Array, aber nicht auf ein Viertel, sondern auf die Hälfte. Das heißt, hinterher, auch nach dieser Verkleinerung, habe ich noch genauso viel freie Zellen wie belegte Zellen. Ja, also wenn man das Ganze dann implementieren würde, dann würde man sich also möglicherweise so eine Array-Klasse UArray für Unbounded Array definieren und dann entsprechende Methoden definieren, mit denen man auf bestimmte Indexpositionen lesend oder eben wie hier schreibend zugreifen könnte, oder bei dem man eben die Größe des Arrays bestimmen kann. Und für uns interessant sind aber vor allen Dingen diese drei Operationen hier: Pushback, bei denen ich ein Element einfüge, Popback, bei dem ich ein Element entferne, und Reallocate. Die Reallocate-Funktion, die wird also von der Pushback-Operation und von der Popback-Operation als Hilfsmittel benutzt, um das Array in eine neue Größe zu überführen. Und ja, was wir noch definieren könnten unter Umständen, wäre so ein Operator mit den eckigen Klammern, mit denen wir üblicherweise auf Arrays ja zugreifen, auf das entsprechende ite Element. Dazu muss man sich aber bewusst sein, dass diese Referenz, die ich da bekomme, auch immer nur bis zur nächsten Größenordnung, bis zur nächsten Größenänderung von unserem Feld praktisch gültig ist, weil ich ja sonst an eine völlig beliebige Stelle im Speicher zugreifen würde, an der das Array längst nicht mehr liegt. Okay, unsere Klasse UArray, die würde dann noch ein paar Members besitzen, also und zwar folgende Variablen, nämlich zum einen dieses Beta, das könnte man also als Wachstumsfaktor bezeichnen, das ist also der Faktor, mit dem die Array-Größe entsprechend skaliert wird. Dann haben wir diesen Faktor Alpha, der uns die Bedingung definiert, ab der wir das Array wieder verkleinern. Also wir hatten ja gesagt, wenn das Array nur noch zu einem Viertel belegt ist, dann wollen wir es verkleinern. Und das wäre also hier entsprechend dieses Alpha. Alpha gleich 4. Dann hätten wir natürlich entsprechend eine Variable, die uns festlegt, was die momentane Anzahl der zur Verfügung gestellten Speicherzellen ist. Das wäre also am Anfang meinetwegen 1. Und die Zahl n oder der Member n, der würde uns dagegen zählen, wie viele Elemente wirklich in dem Array gespeichert sind. Und dann bräuchten wir natürlich noch ein statisches Array, in dem unsere Elemente wirklich gespeichert werden. Und dieses statische Array, das wird dann natürlich entsprechend gegebenenfalls durch ein größeres oder kleineres ersetzt werden. Das heißt, das verändert sich mit der Zeit. So, dann könnte man natürlich entsprechend diese Get-Methoden definieren, wo einfach nur auf den Iten-Eintrag des statischen Arrays zugegriffen wird. Da sehen wir hier auch noch so eine Zusicherung, dass also unser Parameter i auch wirklich nur in dem zulässigen Bereich von 0 bis n minus 1 liegt. Dasselbe haben wir unten bei der Set-Methode, bei der wir den Wert für das Element i neu setzen können. Das ist alles relativ straightforward. Das braucht man sicherlich niemandem erklären, was das bedeutet. Uns interessiert eigentlich mehr die Implementierung von der Pushback und von der Popback-Operation. Das heißt, wenn wir ein neues Element klein e in unsere Sequenz einfügen wollen. Und hier ist natürlich insbesondere der Fall interessant, bei dem also unser Array voll ausgelastet ist. Das heißt, wenn die Anzahl der wirklich gespeicherten Elemente gleich der zur Verfügung stehenden Speicherzellen w ist, dann müssen wir also unsere Reallocate-Funktion aufrufen, die als Parameter die neue Größe unseres statischen Arrays bekommt. Und das, der Faktor für die neue Größe ist, das haben wir gesagt, Beta, also 2, so wie wir das festgelegt haben, 2 mal n bzw. 2 mal w. Die beiden Variablen sind ja hier gleich, das würde also keine Rolle spielen, ob wir hier n oder w hinschreiben. Und dieser Aufruf würde also zur Verdopplung der Array-Größe führen. Und die Reallocate-Funktion müsste jetzt natürlich auch noch dafür sorgen, dass entsprechend die Elemente kopiert werden in das neue größere Array. Das sehen wir hier auch schon. Und hinterher können wir dann also einfach an die freie Position unser neues Element klein e eintragen. Und alles, was uns noch übrig bleibt, ist jetzt hier die Anzahl der gespeicherten Elemente zu inkrementieren. So. Dasselbe oder Ähnliches gilt für Popback. Also wir würden hier natürlich vielleicht noch verlangen, dass wir Popback nur ausführen können, wenn wir auch wirklich ein Element haben. Also wenn die Anzahl der Elemente nicht 0 ist. Wir würden einfach die Anzahl dekrementieren und für den Fall, und dafür hatten wir ja diesen Faktor Alpha gleich 4 eingefügt, für den Fall, dass 4n kleiner gleich der aktuellen Anzahl der Speicherzellen w ist und n größer 0 ist, da würden wir also wieder reallocate aufrufen, aber wir würden reallocate eben nicht mit Größe n aufrufen, sondern mit Größe 2n oder Beta n allgemeiner hier. So, das heißt also, falls das Array nur noch zu einem Viertel gefüllt ist, dann würden wir es auf die Hälfte reduzieren von der Größe. Gut, ja, fehlt uns noch die Reallocate-Funktion. Wir haben schon gesagt, also diese Funktion, die bekommt als Parameter diesen die Größe des oder die neue Größe des statischen Arrays. Die würden wir hier auch gleich in unsere Member-Variable w übernehmen und würden entsprechend hier ein neues statisches Array new b anlegen, in diesem Fall mit der entsprechenden neuen Größe. Und diese Vorschleife hier, die sorgt uns jetzt noch dafür, dass also in dieses neue Array entsprechend die Werte aus dem alten Array kopiert werden. Und dann würde also auch unsere Member-Variable b, die auf unser statisches Array zeigt, jetzt entsprechend neu gesetzt werden. So. Okay, bis dahin ist es eigentlich relativ einfach. Die Frage ist jetzt, warum ist das wirklich effektiv oder warum ist das effizient? Wenn wir uns jetzt mal überlegen, was kostet eine einzelne Operation im Worst Case, dann müssen wir sagen, naja, wenn unser Array n Elemente hat, dann kann es uns passieren, dass eine einzelne Pushback-Operation ja, U von n Zeit kostet oder Theta von n Zeit kostet, weil es eben passieren kann, dass während dieser Operation n Elemente kopiert werden müssen. So, und wenn ich das Ganze jetzt n mal mache, also wenn ich jetzt einfach eine Folge habe von n Pushback-Operationen, dann habe ich beim ersten Mal also die Schranke U von 1, beim zweiten Mal U von 2, U von 3, U von 4 und so weiter und zum Schluss U von n. Und wenn ich das alles aufsummiere, dann komme ich also auf eine quadratische Laufzeit. Und das ist natürlich genau das, was wir eigentlich vermeiden wollten. Nur das Problem jetzt ist, dass wir einfach nicht genau genug analysiert haben. Also das ist nur eine obere Schranke, aber das ist keine besonders gute obere Schranke. Eigentlich ist das Verhalten viel besser. Und dazu betrachten wir eine zweite Idee, denn wir wissen ja, diese N-Pushback- oder Popback-Operationen, die sollen direkt aufeinander folgen. Also wir wollen nicht irgendwelche Pushback- und Popback-Operationen betrachten, wo dazwischen vielleicht noch irgendwas anderes gemacht wird, sondern das sollen aufeinanderfolgende Operationen sein. Und was wir auch wissen ist, zwischen den Pushback- oder Popback-Operationen, bei denen die Reallocate-Funktion notwendig wird, gibt es auch immer wieder Operationen, wo wir ohne die Reallocate-Operation auskommen. Und die Hoffnung ist also, dass sich damit nicht die n-fache Laufzeit von der Einzeloperation ergibt, sondern irgendwas, was kleiner ist. So, und die Aussage, die wir beweisen wollen, ist, wenn wir ein anfangs leeres, dynamisches RES haben, dann gilt für jede Folge Sigma 1 bis Sigma n von Pushback- oder Popback-Operationen auf diesem dynamischen Feld S, dass sie in Linearzeit, also in der Zeit O von n, bearbeitet werden kann. Ja. Das würde also bedeuten, wenn das insgesamt bei n Operationen O von n Zeit kostet, dass das pro Operation konstante Zeit ist. Ja? Und das ist ja okay. Also durchschnittlich konstante Laufzeit pro Operation, das ist etwas, womit wir uns gut anfreunden können, weil besser geht es sowieso nicht. Okay, und unser Prinzip wird sein, dass wir Kosten von den teuren Operationen, bei denen die Reallocate-Funktion notwendig wird, mit den Kosten von billigen Operationen verrechnen, bei denen Reallocate nicht notwendig ist. Und dieses Analyseprinzip, das nennt man amortisierte Analyse, beziehungsweise die Art und Weise, wie man diese Kosten dann angibt, nennt man auch amortisierte Kosten. Und das heißt also, in diesem Beispiel würden wir eine amortisierte Laufzeit von O von 1, also eine Konstante, für die beiden Operationen Pushback und Popback bekommen. So, schauen wir uns mal an, was passiert. Also, bei der Feldverdopplung haben wir eine Pushback-Operation, bei der der Speicherplatz verdoppelt wird. Wir haben die entsprechenden Elemente hier zu kopieren. Also wir gehen mal davon aus, dass das gemacht wurde. Also diese vier Elemente wurden kopiert und dann wurde das neue Element eingefügt. Aber an der Stelle, wo wir mit dem Kopieren fertig waren, wissen wir, also wenn wir vorher n Elemente hatten, dann haben wir hinterher n freie Stellen. Das heißt, bis zur nächsten notwendigen Feldverdopplung sind es mindestens n Pushback-Operationen, die notwendig sind. Also wir hatten vorher vier volle Zellen, haben dann vier leere und wir wissen also, dass wir vier Elemente mindestens einfügen müssen, um wieder eine Pushback-Operation zu erzwingen. Es kann sogar sein, dass das erst nach viel mehr Pushback-Operationen passiert, wenn wir zwischendurch wieder Elemente entfernen. So, bei dem entsprechenden Gegenstück sieht das so aus, dass wir drei Elemente hatten und daraus zwei gemacht haben und auch danach haben wir noch zwei freie Stellen hier. Also wir haben zwei belegte und zwei freie Stellen und das heißt also, die nächste Halbierung die kommt erst nach höchstens n halbe Popback-Operationen. So, und jetzt brauchen wir noch ein Prinzip, mit dem wir die entsprechenden teuren Operationen mit Hilfe von den billigen Operationen bezahlen. Und das Prinzip, was man hier häufig anwendet, ist das der sogenannten Zeugenzuordnung. Oder auf Englisch Witness, würde man also dazu sagen, Zeuge. Und wir wissen, dass die Reallocate-Operation eine Vergrößerung oder eine Verkleinerung von dem Array sein kann. Also eine Verdopplung oder eine Halbierung in unserem konkreten Fall. Und bei der Vergrößerung auf n Speicherelemente, da werden einfach die n halbe vorangegangenen Elemente, die eingefügt wurden, als Zeugen benutzt. Das heißt also, die Vergrößerung auf n Speicherelemente wird bezahlt von den letzten n halbe Pushback-Operationen. Bei der Verkleinerung ist das ähnlich. Da wird die Verkleinerung auf n Speicherelemente bezahlt von n vorangegangenen Popback-Operationen. Und das bedeutet auch, und das werden wir dann gleich noch sehen, dass wir also pro Pushback-Operation sozusagen zwei Einheiten auf ein Konto einzahlen müssen und pro Popback-Operation müssen wir auch eine Einheit auf ein Konto einzahlen und von unserer Reallocate-Operation werden diese entsprechenden Einzahlungen dann wieder abgehoben. Okay, also unsere Idee ist, wir verrechnen die Kosten für die Reallocate-Funktion mit den entsprechenden Kosten, die eigentlich von Pushback und Popback kommen. Und dazu zahlt also jede Pushback- und jede Popback-Operation eine Konstante auf einem Konto ein und die Reallocate-Operation hebt diese Einzahlung dann entsprechend wieder ab. So, okay. Wir werden also unseren Reallocate-Aufwand sozusagen gleichmäßig auf die entsprechenden Zeugen abwälzen, sodass wir also als Gesamtaufwand bei M-Operationen zu einem Aufwand von O von M kommen. So, wie gesagt, wir verwenden jetzt hier die sogenannte Kontenmethode. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, wie man sich das vorstellen kann, aber das ist das, was wir hier als grundlegendes Prinzip einführen wollen. Wie gesagt, die günstigen Operationen zahlen ein, die teuren entnehmen diese sogenannten Tokens wieder vom Konto. Und was wichtig ist, dass das Konto nie negativ werden darf. Also wir dürfen uns niemals Token von der Bank borgen, sondern wir müssen immer sagen, wir dürfen nur das von dem Konto abheben, was bisher von anderen Operationen eingezahlt worden ist. Und das muss man natürlich dann auch beweisen, dass da immer genügend Geld sozusagen auf dem Konto ist. So, okay. Wie ich eben schon gesagt habe, ist es hier also so, Pushback zahlt zwei Tokens ein, jede Popback-Operation zahlt ein Token ein und die entsprechende Reallocate-Operation, die also hier mit k mal n aufgerufen wird, die entnimmt n Tokens. Und wir müssen jetzt halt noch nachweisen, dass das Tokenkonto nicht negativ wird. Und da kann man sich also jetzt hier folgendes Schema aufmachen. Also was wir zum Schluss anschauen wollen, ist die sogenannte Tokenlaufzeit. Die setzt sich zusammen aus den realen Kosten. Also das ist das, was wir bei der normalen Analyse für die Operation veranschlagen würden. Das heißt also bei Pushback und Popback, wenn wir den Reallocate-Teil mal rausnehmen, wäre das eine Konstante, jeweils hier einfach sozusagen O von 1 oder einfach 1. Und dann setzt sich die Tokenlaufzeit zusätzlich noch zusammen aus den jeweiligen Ein- bzw. Auszahlungen auf das Konto oder vom Konto. Und hier haben wir eben gesagt, hier ist also die Pushback-Operation so, dass sie noch 2 Tokens auf das Konto einzahlt. Entscheidend ist, dass das auch eine Konstante ist. Das heißt, wir haben eine Tokenlaufzeit von 3, aber das ist auch von N unabhängig. Das ist also auch eine Konstante. Und die Tokenkosten für Popback werden entsprechend also auch 1 plus 1, also 2. Und an der Stelle, wo also Reallocate notwendig wird, werden entsprechende Tokens wieder abgehoben. Also wenn Reallocate mit K mal N aufgerufen wird, dann werden N-Tokens von dem entsprechenden Konto wieder abgehoben. Und das bedeutet also, wir haben hier Tokenkosten für Reallocate von N minus N, also der eigentliche Aufwand ist O von N. Wir nehmen aber N Token vom Konto runter und gleichen das damit aus. Das heißt, wir erzeugen hier praktisch keine Kosten für das Reallocate. In der Folge unserer Operationen kann man sich das jetzt so vorstellen, dass wir hier irgendwann mal Pushback-Operationen haben. Ich habe jetzt hier nur Push hingeschrieben. Und diese Pushback-Operationen, die kosten eigentlich nur so viel, wie hier dieser weiße Anteil jeweils ist. Und möglicherweise sind dazwischen auch noch andere Popback-Operationen oder so. Aber wir betrachten jetzt hier nur die letzten Pushback-Operationen und die entsprechenden zusätzlichen Token, die hier in grün dargestellt wurden, die also von jeder einzelnen Pushback-Operation auf das Konto eingezahlt werden, die werden entsprechend hier hinten wieder abgehoben durch die Reallocate-Operation und dadurch bekommen wir also eine Gesamtlaufzeit von O von der Summe der Tokenlaufzeiten. Also in diesem Fall eine lineare Größe in der Anzahl n. So, wie gesagt, also für den Nachweis an dieser Stelle, dass auf dem Konto immer genügend eingezahlt ist, braucht man also dann jeweils immer nur die letzten Pushback bzw. Popback Operationen betrachten und die können nicht für eine andere Reallocate-Operation als Zeugen herangezogen worden sein. Dann haben wir als Möglichkeit für die Darstellung von Sequenzen natürlich die verketteten Listen. Dazu gibt es einmal die einfach verkettete Liste und die doppelt verkettete Liste. Wir betrachten hier erstmal doppelt verkettete Listen. Die basieren natürlich darauf, dass also jedes solche Element einen Vorgänger und einen Nachfolgerzeiger hat. Also das ist das, was wir hier immer sehen. Und zusätzlich zu diesem Vorgänger- und Nachfolgerzeiger wird natürlich auch immer die eigentliche Information, was hier als E1, E2 bis EN dargestellt ist, gespeichert. In dieser Art und Weise, wie das hier auf der Folie dargestellt ist, haben wir immer noch ein zusätzliches Element, das sogenannte Dummy-Element, was mit diesem Bottom-Symbol gekennzeichnet ist. Die Frage ist, warum macht man das? Kann sich das jemand vorstellen? Also, oder warum könnte man das, was wäre die Motivation dafür, das so zu machen? Und nicht vielleicht einfach nur die einzelnen Elemente E1 bis EN, ja? Ja, genau. Also man kann sich damit die entsprechenden Spezialfälle sparen, die man bei den entsprechenden Funktionen implementieren müsste für Listenanfang, Listenende. Insbesondere wenn das ein Nullzeiger ist, dann darf man den ja nicht dereferenzieren. Also je nachdem, welche Programmiersprache man auch verwendet, hat es dann unterschiedliche Folgen. Also dieses Dummy-Listen-Element macht also die Implementierung von einigen Methoden der Listenklasse unter Umständen einfacher. Ja? Wir opfern dadurch natürlich aber auch zusätzlichen Speicherplatz gegebenenfalls. Ja? Aber da wir uns ja sowieso eigentlich für lange Listen interessieren, ist also dieses eine verschwendete, in Anführungsstrichen verschwendete Element also hier vielleicht nicht so von Belang. Die leere Liste würde dann also entsprechend so aussehen, dass der Nachfolgerzeiger und der Vorgängerzeiger dieses Dummy-Elements auf sich selbst zeigen und vielleicht wäre es interessant, dann erstmal noch zu sehen, wir würden also unsere Listenklasse so organisieren, dass es hier einen Typ gibt, der einen Pointer darstellt, also wir nennen diesen Typ Handle in diesem Fall, der also einen Pointer auf das entsprechende eigentliche List-Item enthält und dieser Item-Typ, der enthält dann eben die eigentliche Information. Also der Item-Typ ist hier jetzt parametrisiert mit dem jeweiligen eigentlichen Informationstyp. Und von diesem Informationstyp gibt es dann eben dieses Member-E, beziehungsweise den Nachfolger- und den Vorgängerzeiger. Und unsere Listenklasse, die würde dann natürlich dieses Dummy-Element verwalten und dann entsprechende Methoden bereitstellen, um neue Elemente hinzuzufügen oder andere Elemente zu löschen. Die Invariante, die wir natürlich immer voraussetzen wollen, ist, dass der Vorgänger vom Nachfolger beziehungsweise der Nachfolger vom Vorgänger, dass das immer das aktuelle Element ist. Ja, also das ist eine Invariante. Wenn die nicht mehr gilt, dann stimmt natürlich irgendwas mit der Liste nicht. Okay, um die Liste zu implementieren, würde man unter Umständen so eine statische Methode splice definieren. Und diese Methode splice bekommt also einen Zeiger A, einen Zeiger B und einen Zeiger T. Und was man damit bezwecken würde, wäre eigentlich, dass diese Teilsequenz von A bis B aus der bisherigen Sequenz entfernt wird und hinter dem List-Item T eingefügt wird. Also wir sehen das hier unten. Diese Teilsequenz von A bis B befindet sich also irgendwo in einer Liste, wird dort herausgelöst und wird dann hinter dieses Element T eingefügt. So, dazu muss natürlich die Bedingung erfüllt sein, dass A und B überhaupt in einer Liste sind. Ja, und also A gleich B wäre auch erlaubt, aber A, B muss also wirklich eine Teilsequenz einer Liste sein. Insbesondere darf also B auch nicht vor A in der Liste sein. Das heißt also, in unserer Art, das zu implementieren, muss das so sein, dass das Dummy-Element H nicht zwischen A und B steht. Und T, das Element, sozusagen die Zielstelle, nach der wir diese Teilsequenz einfügen wollen, darf natürlich nicht innerhalb von dieser Teilsequenz AB sich befinden. Aber möglicherweise in einer anderen Liste. Ja, also es muss nicht in derselben Liste sein. Es darf, aber es muss nicht. So, und dann passiert eben, wie gesagt, genau das, was hier unten dargestellt ist, dass diese Teilsequenz herausgelöst wird aus der alten Liste und hinter dem T eingefügt wird. Ja, wie würde man das möglicherweise implementieren? Also Das hier oben ist also die Ausgangssituation. Da haben wir also unsere Liste und wir haben unsere Elemente A und B und noch das Element A previous und B next sozusagen, hier abgekürzt mit AP und BN. Und wir würden zunächst mal speichern, was ist eigentlich der Vorgänger von A und was ist der Nachfolger von B, und würden entsprechend für den Vorgänger von A den Next Pointer so setzen, dass er auf den alten Nachfolger von B zeigt, und dasselbe würden wir also für den für das nachfolgende Element von B machen. Das heißt, wir verbiegen praktisch diese Zeiger an die entsprechenden Stellen. Also das ist das, was wir hier sehen, und an dieser Stelle. Und dann müssten wir natürlich noch entsprechend die Sequenz AB hinter T einfügen. Das heißt, wenn wir da vorher so eine Liste haben, in der ein T enthalten ist, und T hat natürlich diesen Nachfolger bis jetzt, dann muss dieser Nachfolger jetzt auf das, oder dieser Nachfolgezeiger muss natürlich jetzt auf A zeigen, und der entsprechende Vorgängerzeiger hier, der muss jetzt auf das Element B zeigen. So. Das ist also die Splice-Methode. Und jetzt kann man damit relativ schnell die anderen Methoden definieren. Also zunächst mal könnte man, brauchen wir eine Methode, die uns den Anfang unserer Liste zurückgibt. Also da wird die Adresse von dem Header-Element zurückgegeben. Dann können wir eine Funktion schreiben, die feststellt, ob die Liste leer ist. Die Liste ist leer, wenn der Vorgänger von unserem Dummy-Element gleich dem Wert der Funktion head ist. Die Funktion first liefert uns das erste Element, und zwar entsprechend hnext, also den Next Pointer von unserem Dummy-Element. Und das letzte Element wird entsprechend zurückgeliefert von dem Previous Pointer unseres Dummy-Elements. Das ist halt in dem Fall jetzt auch einer der Vorteile der Einführung von diesem Dummy-Element. So, dann könnte man weitere Methoden definieren, also zum Beispiel diese Funktion MoveAfter, bei der also das Element B hinter das Element A geschoben wird. Also in diesem Fall würden wir also die Splice-Methode wieder verwenden, wo wir gesagt haben, das hier definiert uns eine Teilsequenz, die enthält in dem Fall jetzt auch nur halt ein Element, nämlich das Element B, und das wird eben hinter das Element A verschoben. Und die Implementierung von Move to Front wäre dann zum Beispiel für diesen Parameter B, dass wir diese MoveAfter-Funktion wiederverwenden für B und entsprechend das Head-Element. Dasselbe gilt für Move to Back, das kann man dann ähnlich definieren, aber das ist alles relativ einfach. Löschen von Elementen und Einfügen von Elementen würden wir so organisieren, dass wir eine Menge von freien List-Items in einer separaten Liste speichern. Die nennen wir zum Beispiel FreeList. Und das würden wir deshalb machen, weil das Reservieren von Speicher und das Freigeben von Speicher relativ zeitaufwendig ist und es unsinnig wäre, beim Löschen von Elementen immer den Speicher freizugeben und dann, wenn wir ein neues Listenelement brauchen, dann wieder Speicher anzufordern. Deswegen werden wir also alle freien List-Items in so einer Free-List sammeln und dann eben geeignet wiederverwenden. Ja, wenn wir dann ein Element löschen wollen, so ein Element B, dann würden wir also nicht einfach den Speicher freigeben, sondern wir würden einfach diese MoveAfter-Funktion für dieses Element B benutzen, und in die entsprechende Freelist verschieben. Ja, und jetzt gibt es natürlich noch Methoden, um das erste Element zu entfernen, das letzte Element zu entfernen, bei der dann die entsprechenden First- und Last-Prozeduren bzw. Funktionen wiederverwendet werden. Und ja, interessant ist vielleicht noch das Einfügen eines Elements. Hier bekomme ich also tatsächlich einen Parameter von dem eigentlichen Informationstyp. Diese Variable oder dieser Parameter heißt hier x und ich bekomme einen Zeiger auf die Stelle, an der dieses Element eingefügt werden soll. Ich würde hier also zunächst mal vielleicht dafür sorgen, dass es ein freies Element in meiner FreeList gibt und würde mir dann entsprechend das erste Element davon in der Variable b oder in dem Zeiger c, Zeiger b zurückliefern lassen und würde dann entsprechend dafür sorgen, dass dieses Listenelement b hinter diesen Zeiger, hinter diese Zeigerposition a verschoben wird und würde dann natürlich den entsprechenden eigentlichen Inhalt von diesem neuen List-Item b auf den als Parameter übergebenen Wert x setzen. Und dann könnte ich, wenn ich wollte, also den Zeiger vielleicht auch noch zurückgeben, damit ich mit diesem Listenelement weiterarbeiten kann. Ja, das wäre also insert after, insert before, könnte man ähnlich definieren. Auch das Einfügen von Elementen am Anfang bzw. am Ende lässt sich dann mit dieser Methode definieren. Und was für uns vielleicht noch interessant ist, ist die Frage, was kann ich machen, wenn ich in dieser Liste dann einen bestimmten Wert suchen will. Also angenommen, ich habe eine Funktion findNext und diese Funktion findNext soll einen ganz bestimmten Wert x in der Liste suchen. Der könnte da mehrmals vorkommen, aber ich will natürlich das Listenelement haben, was als nächstes nach einem gegebenen Zeiger from auftaucht. Und dazu müsste ich theoretisch ja eigentlich immer abfragen, ob ich schon die ganze Liste durchlaufen habe. Das heißt also, meine Suchoperation müsste immer so ablaufen, dass ich an der aktuellen Position den gespeicherten Wert vergleiche mit meinem entsprechenden Suchwert und dann würde ich mich in den meisten Fällen jetzt dafür entscheiden, okay, das ist nicht der richtige Wert, ich habe also nicht die richtige Position gefunden und dann müsste ich überprüfen, bin ich denn eigentlich schon durch die ganze Liste durchgelaufen? Das heißt, ich müsste überprüfen, wenn ich jetzt den Next-Pointer verwende, bin ich dann bei dem Dummy-Element angekommen. Und das wäre eine zusätzliche Abfrage, die ich machen muss. Das stört mich zwar asymptotisch, natürlich bei der asymptotischen Analyse eigentlich nicht, das wäre halt ein konstanter Faktor, aber ich habe schon gesagt, manchmal kommt es uns eben dann auch auf solche konstanten Faktoren an und wenn man sich das gerne sparen will und das effizient implementieren will, dann würde man sich also diese Abfrage auch gerne sparen und das kann man dadurch erreichen, dass man temporär in dem Dummy-Element einfach dafür sorgt, dass man an dieser Stelle im Zweifelsfall automatisch anhält. Das heißt, wir setzen den Wert von diesem Dummy-Element, der bisher immer mit diesem komischen Bottom-Symbol einen speziellen Wert gekennzeichnet hat, da setzen wir den Wert einfach auf x, nämlich genau, also sozusagen den gesuchten Wert. Und das heißt, spätestens an dem Dummy-Symbol werden wir fündig und wir müssen deshalb nicht extra noch eine Abfrage einbauen, ob wir schon am Listenende angekommen sind. Und das wäre also hier eine Möglichkeit, sozusagen Zeit zu sparen beim Durchlaufen der Liste. Ja, aber kann sich jemand vorstellen, was unter Umständen verhindern würde, dass wir das so implementieren? Also, was wäre denn vielleicht an dieser Stelle irgendwie vielleicht würde uns der Compiler eigentlich gar nicht das so übersetzen lassen. Was ist denn vielleicht der Nachteil? Also, beim Programmieren ist es ja normalerweise so, dass man Funktionen hat, die lesend und schreibend auf bestimmte Klassen oder Datenstrukturen zugreifen können oder manche eben auch nur lesend. Und normalerweise würden wir mal davon ausgehen, dass wenn wir in einer Liste ein Element suchen, dass das eine Funktion ist, die auf diese Liste nur lesend zugreifen muss. Das heißt, wenn wir wirklich sauber programmieren wollen und alles schön so modelliert haben, dass jede Funktion auch nur die Zugriffsarten verwendet, die sie verwenden muss, dann würden wir hier normalerweise davon ausgehen, dass die findNext-Funktion, dass es dieser Funktion nicht erlaubt ist, auf dieser Liste irgendwelche Schreiboperationen durchzuführen. Ja? Das heißt, diese Art und Weise kann man natürlich nur verwenden, wenn man der Find-Operation auch erlaubt, hier Veränderungen an der Liste vorzunehmen. Und das will man unter Umständen ja nicht. Ja? Also einfach um auch unabsichtliche Programmierfehler zu verhindern, bei denen eben Schreibzugriffe auf Dinge ausgeführt werden, auf die man eigentlich nur lesend zugreifen will. Okay, also das wäre vielleicht dann hier ein Punkt, wo das Ganze nicht funktioniert. Ja, ansonsten natürlich, und das kennen Sie auch schon, gibt es außer der doppelt verketteten Liste noch die einfach verkettete Liste. Hier gibt es also nur den Zeiger in einer Richtung, also nur den Nachfolgerzeiger. Und das Ganze kann man jetzt ähnlich implementieren. Da kann man auch so eine Splice-Operation definieren. Aber hier muss man dann dafür sorgen, dass man nur mit dem Vorgänger arbeitet von der Position, die man eigentlich manipulieren will. Aber das werden wir uns vielleicht nochmal ein bisschen genauer beim nächsten Mal angucken. Wir haben jetzt noch eine Ankündigung zu machen. Da würde ich Sie kurz bitten, dass Sie das vorstellen. Okay.
Ja, servus. Ich bin Michi,